Heute bei All You Can Stream. Ein Liebesdrama, deren Co-Stars sich gerade vor Gericht verklagen. Die Mystery-Serie mit dem Megatwist in Folge 1. Eine Serie über eine wahre Geschichte, die aber auf einer Lüge basiert. Und wir fragen, können deutsche Serien Horror? Und sprechen dafür mit Schauspielerin Mina Tander. All You Can Stream. Dein Navigator durch die Streaming-Welt. Hi, ich bin Micha.
Und ich bin Melanie. Als Redakteure von TV Digital und Streaming interviewen wir Stars aus dem In- und Ausland.
Und besuchen regelmäßig aktuelle Dreharbeiten.
Hier verraten wir euch, welche Streaming-Neustart sich wirklich lohnt. Einen frostigen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Ich sitze hier heute eingepackt in mehrere Pullover. Mir ist einfach kalt. Ich glaube, Micha hat es auch schon gesehen, dass ich hier so ein bisschen vor mich hin fröstele.
Das stimmt. Du siehst sehr, sehr winterlich aus. Dafür, dass wir drinnen aufnehmen, ja, also.
Ja, man könnte denken, wir haben das Studio draußen aufgebaut, aber nein, haben wir nicht. Also wir sind eigentlich im Warmen, aber mir ist trotzdem kalt. Aber mir wird fast ein bisschen warm, wenn ich an den nächsten oder den Streaming-Tipp denke, den ich jetzt einmal kurz anspreche. Für Micha ist das nämlich ein ganz besonderer Monat, weil nämlich eins von den Serien-Highlights startet, von denen er mir am Anfang des Jahres gesagt hat, dass er da explizit drauf hinfiebert. Es geht weiter mit der dritten Staffel von The White Lotus bei Wow in diesem Monat. Und Micha, bist du schon aufgeregt? Kannst du dich noch zügeln? Wie sieht's aus bei dir?
Ich kann mich zügeln, aber ich muss sagen, die Vorfreude ist auf alle Fälle da. Also 17.02. geht's los bei Wow und die Wartezeit war schon lang. Das ist ja eine Serie, wo in jeder Staffel ein neuer Schauplatz auserkoren wird. Du hast also jedes Jahr auch neue Gesichter, die du siehst oder in jeder neuen Staffel. Das macht spannend und trotzdem hast du das altbekannte Prinzip, dass du an einem Urlaubsort bist, wo ein Dutzend Leute kommen und ihre Probleme mit in den Urlaub bringen und dann wird's dramatisch.
Thailand in dem Fall, wenn mich nicht alles täuscht. So viel ist schon durchgesickert. Ja. Wenn ich daran denke, wird mir auch gleich ein bisschen warm. Also ich glaube, da sind die Temperaturen ein wenig anders als im frischen Deutschland. Wir haben es leider nicht dabei heute. So ehrlich müssen wir sein. Wir haben es nicht thematisiert in der heutigen Episode. Aus gutem Grund.
Ja, aus sehr gutem Grund, weil wir keine Screener rechtzeitig bekommen haben. Also die Ansichtsmaterialien, die wir bei den anderen Serien haben, und wir wollen natürlich über Serien sprechen oder Filme sprechen oder Dokus sprechen, die wir vorher gesehen haben, um dann zu einschätzen, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht. Und in dem Fall hält Sky oder HBO, hält die Screener zurück bis zur Ausstrahlung und insofern können wir leider nur darauf hinweisen. Aber ja, ich freue mich auch schon, dass es weitergeht und dass es ein bisschen wärmer wird. Wir waren ja schon mit der Serie auf Hawaii, in Sizilien, insofern jetzt Thailand, das passt dann ganz gut.
Sie sind aber auch nicht auf dem Sprung, dass sie mal in eine Schneehütte gehen oder sowas, ne? Das wäre ja auch mal eine spannende Abwechslung.
Staffel 4. Warum nicht mal Sylt?
Ja, genau. Norderney soll auch schön sein, habe ich gehört. Warum stimmt, immer Sylt, wenn Norderney auch eine Möglichkeit bietet?
Genau.
Ja, aber dass wir heute nicht über The White Lotus sprechen oder nur kurz über The White Lotus gesprochen haben, ist natürlich kein Grund, dass wir keine anderen tollen Themen heute mit dabei haben. Wir haben uns für andere spannende Starts entschieden. Micha hat anfangs dieser Folge schon ein bisschen angeteasert und jetzt kann er natürlich auch die Namen nennen. Was haben wir denn heute alles Spannendes mit dabei?
Ja, wir haben Cassandra dabei, also eine deutsche Horror-Thriller-Serie. Beim Genre kannst du vielleicht dann noch ein bisschen mehr sagen. Du hast nämlich auch mit der Hauptdarstellerin Mina Tander gesprochen. Wir haben die Thriller-Mystery-Serie, würde ich sagen, Paradise bei Disney Plus dabei. Dann kommen wir zu einem Film, der gerade sehr groß in den Schlagzeilen ist. Nur noch ein einziges Mal, Liebesdrama bei Netflix. Und zu guter Letzt haben wir die Netflix-Serie Apple Cider Vinegar.
Von meiner Stelle natürlich nochmal an euch der Aufruf, abonniert gerne diesen Podcast. Wir freuen uns immer sehr über zusätzliche Abonnenten. Also wir sind auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar. Scheut nicht, da auf die Glocke zu drücken. Und natürlich gerne auch bei Instagram allyoucanstream_podcast. So, und jetzt geht's los.
Melanie.
Ja?
Hast du einen Staubsaugerroboter?
Nein, leider nicht. Ich hätte gerne einen, aber ich bin ja so, ich sauge sehr gerne und sehr viel, weil ich das hasse, wenn so Sonnenlicht irgendwie in die Wohnung scheint und dann siehst du, dass da überall diese Staubkörner durch die Gegend fliegen. Okay. Aber ja, also ich hätte gerne einen Staubsaugerroboter, der dann auch vielleicht mal unters Bett kommt oder so, da an die Stellen, wo man halt nicht so einfach hinkommt.
Bei dir kommt Sonnenlicht rein, das heißt, du hast Fenster geputzt. Das ist ja schon mal ein Anfang.
Ja, da möchte ich mich nicht weiter zu äußern, aber ja.
Okay, also der Frühjahrsputz steht noch bevor. Also demnächst nicht, du hättest keine Vorbehalte, dann auch so einen kleinen Roboter bei dir in die Wohnung zu lassen.
Nee, ein kleiner Roboter wäre es dann, wäre schon okay. Aber man muss sagen, es gibt ja diese ganz runden, weißt du, diese kleinen, flachen Runden. Da habe ich dann auch
Ja.
keine Sorge, dass da vielleicht irgendein Gesicht aufploppt oder so. Da bin ich dann guter Dinge.
Wenn das mal keine Überleitung ist zu unserem nächsten Thema. Ich sage ja, wehre den Anfängen, weil was passieren kann, wenn man einen Roboter in sein Haus lässt oder in ein Haus kommt, wo schon ein Roboter vorhanden ist. Das zeigt uns die neue Serie Cassandra, deutsche Netflix-Serie, ab jetzt verfügbar, 6 Folgen. Aber Cassandra in der gleichnamigen Serie ist ja kein Staubsauger-Roboter.
Nein, Cassandra ist ein Smart TV, eine künstliche Intelligenz in dem Fall. Und zwar geht es in dieser Serie um eine Familie, die aufgrund eines tragischen Schicksalsschlags in ein neues Haus zieht, mitten im Nirgendwo gefühlt, also irgendwo im Wald. Und dahin kommt und feststellt, dass da gefühlt schon ein Bewohner vorhanden ist. Und zwar eine künstliche Intelligenz, die auf Bildschirmen in sämtlichen Räumen dieses Gebäudes eingeblendet werden kann und als Roboter zusätzlich noch durch dieses Haus läuft. Und ja, sie kümmert sich mit um die Kinder, sie kümmert sich ums Saubermachen, sie kümmert sich um den Garten, sie kann sich um alles kümmern und ist durch diese diversen Bildschirme auch omnipräsent und bekommt alles mit.
Das kann ja auch gefährlich sein, oder Sachen mitbekommen, von denen man nicht unbedingt möchte, dass sie jemand anders merkt.
Ganz genau, ja.
Ich habe die Serie nicht gesehen, aber ich habe Bilder gesehen und die fand ich sehr interessant, weil es einen sehr speziellen Look hat, diese Serie. Dadurch, dass es halt nicht so ein State-of-the-Art-Roboter ist, wie man es vielleicht vermuten könnte. Kannst du vielleicht ein bisschen was zur Ästhetik sagen bei der
Ja,
Serie?
also wir haben, ich weiß jetzt nicht, was du für einen klassischen Roboter vor Augen hättest, wenn du dir einen Roboter vorstellst. Also in dem Fall hat die
Ich bin immer
schon.
ganz schnell bei Star Wars, aber
Ach so.
das ist es ja in diesem Fall auch nicht.
Also sie hat durchaus menschliche Züge, ist dabei sehr, sehr kastenartig angelegt, also und hat vorne, das muss man dazu sagen, halt ein Gesicht, also ein Bildschirm quasi im Gesicht, also in dieser menschlichen Form, wo du ein Gesicht drin hast, was zu sehen ist, angelegt an einen richtigen Menschen, der auch tatsächlich existiert hat, wie im Laufe dieser Geschichte eben deutlich wird. Und diese menschlichen Gesichtszüge, ja, die wandern dann, also die Augen wandern immer durch die Gegend und gucken sich alles an und sie hat halt auch komplett menschliches Gesicht, menschlichen Mund, also es ist halt angelegt an eine reale Frau.
Okay, ich fand ja auch noch speziell, dass das alles so einen Retro-Touch hatte. Also, dass es eben nicht so aussieht wie so ein Apple-Produkt. Und du sagst, wie abgerundet und alles glatt und weiß, sondern es hat eher so einen 70s-Style.
Ja. Und das hat einen guten Grund in dieser ganzen Geschichte, also es ist eingebettet in die Geschichte. Und zwar haben in diesem Haus schon mal Leute gelebt und die sind umgekommen vor geraumer Zeit bei einem Unfall. Und dieses Smart-System, was in diesem Haus vorherrscht, ist halt schon älter und ist angelehnt an eine Frau, die in den 60er, 70er Jahren wirklich gelebt hat. Also deshalb hat das Ganze eine Historie und ist natürlich auch im Hinblick auf diese Zeit gebaut worden. Und deshalb hast du diese Optik natürlich auch drin, die sich durch die ganze Serie jetzt zieht.
Du hast mit Mina Tander, einer der Hauptdarstellerinnen, gesprochen. Kannst du noch ein bisschen was zum Cast sagen? Also wir haben es ja mit einer deutschen Netflix-Serie zu tun. Im Gruselgenre, was ja auch nochmal besonders ist.
Gruselgenre. Genau, ich habe mit Mina Tander gesprochen. Die kennen einige vielleicht auch aus Berlin Station. Da war sie jahrelang mit dabei in der Serie, in der auch Janis Niewöhner und Emilia Schüle eine zentrale Rolle spielen. Und in dem Fall in der Hauptrolle mit dabei ist Lavinia Wilson, die wir zuletzt unter anderem gesehen haben in einer Anwaltsserie, angelehnt an diesen Medienanwalt Christian Scherz, damals große Serie in der ARD. Genau, und das sind so die beiden Hauptfiguren in dem Kontext. Klar spielt die ganze Familie eine Hauptrolle, aber ich fokussiere mich jetzt mal auf die beiden.
Ich hatte es gerade schon angedeutet, das Genre ist eher ungewöhnlich für eine deutsche Produktion. Ne? Also, dass wir wirklich dann in so ein Genre reingehen. Letztendlich ist es ja ein Spukhaus, ne? Auch wenn es KI-basiert ist. Aber wie schlägt sich die Serie da, wenn es auch um wirklich Momente geht, wo man sich wahrscheinlich auch als Zuschauer gruseln soll?
Also mir haben sich schon von Anfang an die Nackenhaare aufgestellt, wenn du weißt, dass in jedem einzelnen Raum dieses Hauses ein Bildschirm ist mit einem Gesicht, was dich beobachtet. Da verlierst du ja schon völlig die Kontrolle und das sorgt dafür, dass so ganz langsam im Laufe dieser Serie halt diese Spannung aufgebaut wird, weil sie ist ja am Anfang ein ganz liebevoller Roboter, kümmert sich und wir, die Kinder sind total begeistert und sagen, ja cool, wir haben ja quasi ein Haustier mehr oder weniger mit dabei. Und wenn du dann merkst, dass dieses Ding ein eigenes Leben entwickelt und die Leute gegeneinander ausspielt, bekommst du es mit der Angst zu tun, weil sie ist ja überall und du hast überhaupt keine Kontrolle. Und das versteht diese Serie sehr, sehr gut irgendwie aufzuarbeiten und ergänzt das Ganze so mit Rückblicken auf die Zeit, in der die Frau, an die das angelehnt ist, auch wirklich gelebt hat. Und du verstehst allmählich, was da passiert und warum das passiert und hast aber trotzdem überhaupt keine Kontrolle, was passiert. Und das ist unglaublich beklemmend. Also ich habe das Gefühl, ich lebe mit in diesem Haus und habe die ganze Zeit Angst, was als nächstes passieren könnte.
Du hast mit Mina Tanner gesprochen. Möchtest du noch irgendwas sagen, dein Interview noch mal irgendwie einleiten oder spricht das für sich?
Es spricht natürlich für sich, aber ich habe mit ihr natürlich über die Arbeit mit Robotern gesprochen, weil die diesen Roboter ja auch wirklich am Set danach gebaut hatten und Lavinia Wilson in einem Nebenraum mehr oder weniger das gespielt hat, was du dann auf dem Roboter gesehen hast. Was natürlich eine ganz eigene Herausforderung ist, anders als wenn du nochmal mit Kindern oder mit Tieren arbeitest, wo ja immer gesagt wird, das ist das Schwierigste. Da hat sie einige ganz interessante Einblicke gegeben. Mina Tanda ist zu Gast bei All You Can Stream. Ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Hallo.
Hallo, ich freue mich auch.
Es geht um die Netflix-Serie Cassandra und Cassandra ist eine Haushaltshilfe. Und als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich mich so gefragt, in welchem Bereich würden Sie denn persönlich gerne eine digitale Assistenz programmieren, wenn das jetzt möglich wäre?
Also ich bin nicht so der digitale Typ, muss ich grundsätzlich mal voranschicken. Aber ich glaube, es gibt so ein paar Sachen. Also wenn mich jemand zumindest irgendwie immer erinnern würde an gewisse Dinge oder auch Gartenarbeit. Da gibt es so ein paar Sachen. Also ich liebe Gartenarbeit, aber manchmal überwältigt sie einfach. Und da, wenn ich wüsste, okay, das Unkraut ist zumindest und alles ist irgendwie bewässert, das wäre ganz cool. Aber ich glaube, so eine wie so eine Person, so ein Roboter, das würde mich schon überfordern.
Ihre Figur Samira zieht in das Haus ein, in dem Cassandra programmiert ist quasi. Wie würden Sie so diese Ausgangssituation der Familie beschreiben, als Sie in dieses Haus kommen? Weil Sie stehen dem Ganzen ja anfangs sehr, sehr offen gegenüber.
Ja, also die anderen, also meine Kinder im Film und auch mein Mann stehen dem Ganzen sehr offen gegenüber, aber meine Figur ist schon von Anfang an nicht wirklich begeistert davon. Sie lässt sich da ein Stück weit drauf ein, weil sie auch sieht, wie glücklich das ihre Kinder macht. Man muss sagen, die Familie zieht ja nach einem großen Unglück, nach einem tragischen Unglück, fängt sie neu an in diesem Haus. Und dieses Unglück betrifft am allermeisten Samira und auch ihre Tochter. Und einfach in dem Moment, wo Samira, also meine Figur, sieht, dass die Tochter so glücklich ist und dass auch der Sohn da irgendwie Freude dran hat, weil sie diese Kinder im Prinzip da aus Hamburg einfach rausgerissen hat, aus ihrem Umfeld, lässt sie sich drauf ein, aber die Skepsis ist von Anfang da.
Das sind ja auch zwei sehr unterschiedliche Frauen, Frauen in Anführungsstrichen, die da jetzt aufeinandertreffen, auch aus unterschiedlichen Generationen. Was ist denn das für ein Frauenbild auch? Das fand ich ganz spannend, was Cassandra da transportiert, weil die stammt ja doch aus einer ganz, ganz anderen Zeit.
Ja, total. Also ich fand es witzigerweise, die Unterschiede habe ich, als ich das Drehbuch das erste Mal gelesen habe, stärker wahrgenommen, also klar, ganz stark wahrgenommen. Und als ich dann die Serie gesehen habe, habe ich gesehen, dass trotzdem manche Mechanismen bei beiden eben irgendwie so stattfinden. Zum Beispiel dieses teilweise dann Dinge wegzulächeln oder sich selbst zurückzunehmen. Also das macht Samira deutlich weniger als Cassandra. Aber auch sie lässt sich auf Kompromisse ein. Und das Frauenbild von Cassandra ist ganz klar ein sehr, ja, ich würde sagen, fast so ein klassisches 50er-Jahre-Frauenbild, auch wenn es in den 70er Jahren eher entstanden ist. Also diese, Gott, wie viel darf ich sagen? Nein, aber auf jeden Fall ist es ein altmodisches Frauenbild, eine Frau, die sich selbst zurücknimmt, ihre eigenen Bedürfnisse nur an der Familie orientiert, die Selbstverwirklichung da mit der Familie einfach quasi passiert. Und das ist alles. Also sie hat jetzt nicht irgendwelche Leidenschaften oder Wünsche außerhalb dieser Familie. Und das ist bei Samira auf jeden Fall anders, auch wenn die Familie das wichtigste Zentrum oder das Zentrum ihres Lebens ist, aber ist sie auch Künstlerin? Und ich glaube, da steckt schon, also da ist schon mal ein riesengroßer Unterschied bei den beiden.
Ich fand das jetzt so spannend, weil es heißt ja normalerweise, der Dreh mit Tieren oder mit Kindern ist irgendwie eine besondere Herausforderung. Kinder waren jetzt natürlich auch dabei, aber in erster Linie war jetzt ja ein Roboter dabei. Was ist denn da jetzt so die Challenge, wenn man mit so einem, ja, einem elektronischen Ding quasi da die ganze Zeit vor der Kamera steht?
Also das war, glaube ich, wie Tiere und Kinder zusammen. Also es war wirklich so sehr interessant, weil dieser Roboter natürlich auch durch dadurch, dass er sehr schmal ist, auch diese sehr feminine Taille hat, nicht so stabil war. Also er war so ein bisschen instabil, auch stand nicht immer ganz fest da, musste bewegt werden. 5 Menschen waren ständig an ihm dran. Und dadurch, naja, also man glaubt immer, Technik sei so verlässlich, aber wir wissen alle, es ist auch teilweise ganz schön herausfordernd, wenn die Technik eben mal nicht so will. Und so wie wir das in der Serie zeigen, sowas hat es auch so noch nicht gegeben. Und da gab es eben auch viele Dinge, die quasi neu erfunden werden mussten. Und dadurch waren eben Herausforderungen da, mit denen man umgehen musste.
Können Sie da mal ein Beispiel nennen? Was ist so, was musste neu erfunden werden?
Also das weiß ich nicht, ob das neu erfunden wurde, aber ich habe es so im Film zumindest noch nie gesehen. Aber Cassandra muss eine Rampe runterfahren. Man denkt sich so, na klar, die hat Rollen, warum nicht? Wir haben eine Rampe, wunderbar. Schwerkraft gibt es aber auch. Wie steil ist diese Rampe? Fällt sie vorne über? Fährt sie weiter? Wie ist die Zeitverzögerung, bis sie sich bewegt? Also es sind alles so Kleinigkeiten vermeintliche, die aber natürlich, wenn sich jemand selbstverständlich bewegen soll, dieser Roboter, echt herausfordernd sein können, wenn es eben nicht genauso funktioniert, wie man sich das vielleicht denkt.
Ich finde das total faszinierend, weil wir Lavinia Wilson ja die ganze Zeit irgendwie sehen. Die ist ja auch in diesen Bildschirmen in den einzelnen Räumen immer präsent. Wie war das konkret am Set? Hat man die da auch die ganze Zeit gesehen? Wurde das immer wieder eingespielt oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also Lavinia hat live, es wurde dieser Avatar von ihr entwickelt. Und sie hat den live am Set bedient. Also das heißt, wenn ich jetzt sage, hey, ich habe jetzt eine Textänderung vorgeschlagen, was tatsächlich bei dieser Serie ganz selten vorkam, weil wir irgendwie alle mit den Texten zufrieden waren. Aber wenn es mal irgendeine Änderung gab, konnte sie einfach direkt drauf eingehen. Also es war jetzt nicht dieser klassische Fall Greenscreen, dass du wusstest, okay, da ist jetzt die und die Vorgabe, du musst damit umgehen, was gesetzt ist, sondern da konnte sie ganz direkt drauf reagieren und sie hat uns auch immer gehört, was ich teilweise vergessen habe und es war jetzt nicht so, dass ich irgendwas über sie gesagt hätte, aber man wird natürlich die ganze Zeit belauscht, beobachtet und das war für meine Figur gut und hilfreich, aber natürlich, das frisst sich schon in dich rein. Wenn du die ganze Zeit das Gefühl hast, du bist im Prinzip, sobald du dieses Set betrittst, nicht mehr für dich, gar nicht mehr.
Aber ist man das nicht sowieso, weil man doch verkabelt wird, dachte ich immer. Ich habe mal gelesen, dass man auch nicht auf die Toilette gehen kann, ohne dass das irgendjemand mitbekommt, so ungefähr.
Also wir haben alle Notting Hill gesehen.
Ja.
Da gibt es ja diese berühmte Szene. Ja und nein. Ja, man ist verkabelt, aber die Tonmenschen drehen den Ton, sobald du eben nicht spielst, in der Regel ab. Es kann mal sein, dass der Ton aus Versehen mal offen bleibt, aber eben privatere Gespräche und in der Umbaupause, da wird immer runtergedreht. Aber das war da einfach nicht möglich, weil es eben noch über andere Tonkanäle ging, I don't know, ich bin da wirklich absolut falscheste Person, was über Technik zu reden. Aber auf jeden Fall war es durchaus so, dass wir eben die ganze Zeit hörbar waren. Und das war eine ganz neue Erfahrung. Und glücklicherweise mag ich Lavinia super gerne. Wir kennen uns sehr lange. Also das war jetzt kein Problem. Aber dieses Erlebnis von bewacht oder nicht bewacht, aber einfach beobachtet zu sein. Das ist ja auch das, was meine Figur im Film relativ schnell begreift, dass da ein beobachtendes Element ist, egal wie das was das für ein Element ist, aber dass ihr das nicht geheuer ist.
Das ist jetzt ein gutes Stichwort. Inwieweit hat sich denn Ihr eigener Blick auf die Macht künstlicher Intelligenz, weil Smartwatches, Smartphones, das ist ja überall mittlerweile, auch durch diesen Dreh im Nachhinein verändert?
Ich muss sagen, ich bin eine totale Skeptikerin schon vorher gewesen. Ich bin wirklich, also deswegen konnte ich die Beweggründe meiner Figur sehr gut nachvollziehen. Das, man kann immer, sobald man spielt, also zumindest muss es mir so gehen, ich arbeite mir immer die Beweggründe so, dass ich sie verstehen kann als Schauspielerin. Aber in dem Fall deckte sich das eben total mit meiner persönlichen Einstellung dazu. Und wenn ich ein Gespräch zum Beispiel mit meinem Mann oder mit einer Freundin spreche, wo ich das Gefühl habe, das sind Themen, ich lege wirklich bewusst mein Telefon weit weg. Ich habe keine Alexa oder was Ähnliches. Ich bin wirklich da sehr analog.
Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch nochmal, also zusätzlich, wenn man als Schauspieler in der Öffentlichkeit steht, dass das nochmal mehr dazu beiträgt, dass man versucht, das Ganze irgendwie so bedeckt wie möglich zu halten, weil ja vielleicht noch ein anderes Interesse dann auch da ist, dass man, also jetzt nicht unbedingt belauscht wird, aber dennoch ist ein anderes Interesse da, denke ich mal.
Ja, das ist also ein guter Gedanke. Ich glaube, jetzt bei den Smartphones sind es wahrscheinlich Algorithmen, aber trotzdem das grundsätzliche Gefühl von man liebt seine Privatsphäre, das ist auf jeden Fall etwas, was bei mir auch schon vor diesen sehr klugen Telefonen ausgeprägter war. Ja, da haben Sie recht. Das kann schon sein. Ja.
Künstliche Intelligenz ist ja auch in der Filmbranche irgendwie immer wieder vermehrt ein Thema. Man hat es jetzt irgendwie auch im Vorfeld an diese ganzen Oscar-Nominierungen, war es jetzt auch ein Thema, weil da auch KI irgendwie in den Film eingesetzt wurde. Wie stehen Sie dem Ganzen gegenüber? Blicken Sie da eher skeptisch oder eher positiv auf diese Entwicklungen, die Filmbranche da jetzt auch in Zukunft wahrscheinlich durchlebt?
Gesunde Skepsis finde ich in dem Fall absolut angebracht, weil grundsätzlich, was AI angeht, ist es einfach auch so, dass wir nicht so auf dem Level smart sind, sondern auf einem ganz anderen als diese künstlichen Intelligenzen. Und wenn wir künstliche Intelligenzen so füttern, dass sie uns irgendwann überholen, und da gibt es ja durchaus Szenarien, die einem Angst und Bange machen, glaube ich, deswegen sollte man dem mit Skepsis gegenübertreten. Da bin ich absolut von überzeugt. Was die Filmbranche angeht, es gab ja große Proteste genau zum Zeitpunkt, als wir gedreht haben in den USA, der ganze große Streik. Und da ging es ja unter anderem auch um die Kleindarsteller, die eben quasi die quasi sich einscannen lassen. Ich kenne diese ganzen Begriffe nicht, Sie müssen es mir verzeihen. Und dass man dann eben diese Schauspielende immer wieder einsetzt, ohne dass sie wirklich und animiert, künstlich animiert, ohne dass diese wirklich da an dem Tag vor Ort sind, sondern die verkaufen quasi sich, muss man sagen, als Schauspielende. Und das finde ich sehr gefährlich, weil wir damit auch natürlich einer Entwicklung eine Tür öffnen, die, wo hören wir da auf? Ich glaube, am Ende des Tages möchten Zuschauende unbedingt Identifikationsfiguren haben, und diese sollten auch ein schlagendes Herz haben und irgendwie Menschen aus Fleisch und Blut sein. Aber natürlich fragt man sich dann, wenn es bei den ganz kleinen Rollen anfängt, wie weit gehen wir? Haben wir nur noch einen Superhero und dann haben wir die anderen, die eigentlich gar nicht echt sind? Und ich glaube, da sollte man schon Gesetzmäßigkeiten festlegen und auch Selbstverpflichtungen, dass es eben nicht dazu kommt. Natürlich ist es immer auch eine Frage des Geldes. Und ich kann mir vorstellen, dass es dazu führt, wenn man eben sich dagegen entscheidet, dass aber die Gagen natürlich wahnsinnig gedrückt werden, weil man immer in Konkurrenz ist mit dieser künstlichen Identität, die einen potenziell immer ablösen könnte. Aber ich bin absolut optimistisch, was, sage ich jetzt mal, diejenigen, das Publikum angeht, dass sie schon Menschen sehen wollen. Weil das Menschliche im Moment ist meiner Meinung nach zumindest noch nicht künstlich herstellbar.
Ina Tanda, vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Die nun folgende Serie hat mich jetzt schon als Interviewerin von Micha vor große Herausforderungen gestellt, weil das Erste, was ich von dieser Serie gehört habe, ist, dass man eigentlich nichts sagen darf, weil alles in irgendeiner Form spoilert und schon zu viel Information ist. In dem Fall müssen wir ja irgendwas sagen, weil irgendwie müssen wir diese Serie ja jetzt anteasern. Es geht um Paradise, eine Disney-Plus-Serie, die insgesamt 8 Folgen beinhaltet, die stückchenweise auf den Markt kommen, also zu dem Streaming-Anbieter. Micha, was ist der Grund dafür, dass ich jetzt Bauchschmerzen habe, auch nur ansatzweise den Mund aufzumachen? Was ist so special an dieser Serie?
Du hast Bauchschmerzen. Ich muss ja deine Fragen beantworten und ich kann mich ja noch viel mehr in die Nesseln setzen. Ne? Man ist ja auch mal so ein bisschen
hier mit dabei.
Ja, genau. Neben mir sitzt der Notar, der nur noch nickt oder den Kopf schüttelt. Mein Mandant kann sich nicht erinnern. Ja, es ist ja aus zweierlei Hinsicht ist es schwierig. Einerseits gibt's, wir kriegen ja da auch gerne mal Mails von Streamern und von Sendern, praktisch zum Screener-Zugang, also zu dem Zugang zu den Folgen mit einer Liste von wegen, sag bitte diese und diese und diese Sachen nicht. Und bei vielen Sachen denkt man sich, ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen kleinlich. Und bei anderen Sachen willst du natürlich auch den Zuschauern jetzt nicht irgendwie die Spannung nehmen, weil das ist ja das Letzte, was wir wollen. Sondern wir wollen ja nur sagen, okay, schaut euch die Serie an oder muss man nicht unbedingt gucken. In dem Fall, also ich versuche es mal, so auf diesem vermienten Gelände mich zu bewegen. Worum geht's in Paradise? Weil diese Spoiler haben halt auch mit der Story zu tun. Also, Hauptfigur ist Xavier Collins, der ist ein Secret Service Agent. Also das sind so die Leibwächter des US-Präsidenten, die ganz nah dran sind, sich im Notfall auch so eine Kugel fangen für ihn. Der kommt wie jeden Morgen zum US-Präsidenten und versucht ihn ihn zu begrüßen. Der macht aber sein Zimmer nicht auf. Irgendwann geht er dann selber rein und findet den US-Präsidenten tot vor. Und es deutet viel auf Mord hin. Und dann gibt es viele dubiose Sachen. Die Überwachungskameras scheinen manipuliert worden zu sein. Stellt sich die Frage, war das eine Intrige? Wer steckt dahinter? Xavier will die Tat natürlich aufklären. Es wird aber dadurch erschwert, dass er der Letzte war, der den Präsidenten lebend gesehen hat. Und damit steht er selbst unter Mordverdacht. Das ist mal so ganz grob, was man sagen könnte. Ja, das kann man schon so erzählen. Und das ist schon mal mehr, als eigentlich in der Pressemitteilung stand. Aber ich denke, das sollte man schon wissen über diese Serie.
Ja, ich bin bei solchen Sachen auch immer so ein bisschen zwiegespalten, weil wenn ich nichts sagen darf und nirgends was steht, worum es geht, warum sollte ich es dann gucken? Also ich will ja erstmal irgendwas haben, was mich da reinzieht, bevor ich die Entscheidung treffe, bei dieser Masse an Streaming-Highlights, durch die wir euch ja ein bisschen durchmanövrieren wollen, irgendwie dann mal, also es muss ja einen Grund geben, warum ich das anschalte. Ja.
Die offizielle Info war so ein Satz wie von wegen, in einer idyllischen Gemeinde passiert ein tragischer Mord und muss aufgeklärt werden.
Ja, so, danke, da gibt es ungefähr wegen, 20.000 von, also...
Genau, das klingt ja cool, das muss ich sehen. Nee, ich glaub, ein bisschen mehr muss man schon sagen.
Ja. Magst du auch ein bisschen was darüber sagen, wer hinter dem Projekt steht? Weil das sind ja durchaus namhafte Gestalten, die wir da sehen, die auch schon andere Projekte gemacht haben, die definitiv erfolgsversprechend waren. Und das könnte ja auch für diese Serie jetzt so ein Wegleiter sein.
Ja, die prägende Figur der Serie ist Dan Fogelman. Der ist Showrunner und Chefautor. Der hat vorher unter anderem This Is Us gemacht, was in den USA eine super erfolgreiche Familienserie war. Auch da schon, aber auch verschachtelt erzählt. Also auch eine Sache, die wir bei Paradise wieder finden. Sehr clever konstruiert. Sprechen wir vielleicht später nochmal drüber. Und Fogelman hat 2 meiner absoluten persönlichen Lieblingsfilme aus den 2010ern geschrieben. Das ist zum einen Crazy Stupid Love, also so eine Rom-Com mit Ryan Gosling damals, und Rapunzel, der Disney-Film. Grandioser Film, völlig unterschätzt, immer noch im Schatten von der Eiskönigin, aber insofern hat der bei mir schon mal ein Stein im Brett und schaue ich mir immer gerne an, was der so neu gemacht hat.
Wir sprechen von Rapunzel oder von Rapunzel neu verföhnt?
Das wir sprechen ja von Rapunzel neu verfilmt.
Okay, gut.
Ja. Also den Zeichentrickfilm.
Da sollte doch auch ein Live-Action-Film kommen, oder? Ich glaube, die planen ja jetzt von alles eine Live-Action-Verfilmung.
Genau, die machen jetzt, glaube ich, alles. Alles wird nochmal neu verfilmt mit Schauspielern. Mit
Sabrina Carpenter in Diskussion für die Hauptrolle. Hast du gerade ach du Scheiße gesagt?
Nein, ich habe nur ach du schöne Überraschung
gesagt.
Ja, ich
habe es auf deinen Lippen gelesen. Du hast in Bezug auf diese Serie gerade schon angedeutet, dass es ein bisschen verschachtelt ist. Es spielt ja auch auf mehreren Zeitebenen. Wie wird das verknüpft? Ist das jetzt auch schon Spoiler, wenn man das jetzt fragt?
Nee, es wird sehr, sehr clever verknüpft auf andere Welt. Das kann man sagen. Und es ist jetzt auch nicht so, dass du so eine feste, starre Struktur hast, sondern immer mal wieder, wenn es gerade passt, springt man von der Gegenwart in die Vergangenheit zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Das macht auch Sinn, es erklärt sich dann auch im Zusammenhang, dass man so ein bisschen Background bekommt zu einzelnen Personen, die man in der Gegenwart schon kennengelernt hat, aber noch nicht alle Fragen beantwortet hat. Und da ergibt das durchaus Sinn, dass man nochmal guckt, okay, was ist eigentlich die Geschichte von dieser Person und warum ist die jetzt dort, wo sie gerade ist?
Stimmt es denn, dass diese Serie sich so ein bisschen von Cliffhanger zu Cliffhanger hangelt? Das habe ich jetzt nämlich so als zentrales Merkmal von diesen Folgen irgendwie schon gelesen. Du musst jetzt auch da nicht spoilern, aber ist es so, dass man so
Ja.
von Highlight zu Highlight und sich immer wieder fragt, okay, wie ist das passiert? Woran lag das jetzt?
Ja, doch, das kann man schon sagen, dass dieses Cliffhanger-Prinzip, das ist ja nicht neu, ne? Das gibt
Nee.
es ja, seit es Fernsehserien gibt, dass man versucht, die Leute entweder von einer Werbeunterbrechung, damals noch im linearen Fernsehen, von einer Werbeunterbrechung bei der Stange zu halten, dass die ja nicht verpassen, wenn es weitergeht, oder zu sagen, im Streaming-Zeitalter gleich auf die nächste Folge zu gehen. Das ist jetzt hier ein bisschen schwieriger, weil Disney Plus hat drei Folgen, die ersten drei Folgen zur Verfügung gestellt am Anfang und danach kommen die halt nach und nach die nächsten Folgen. Aber es ist schon ein Prinzip, was der Dan Fogelman sehr verinnerlicht hat, zu sagen, man will wirklich wissen, wie es weitergeht mit dieser Serie.
Muss ich dich jetzt doch fragen, wie hat es dir denn gefallen? Würdest du die weiterempfehlen? Ist das für dich ein Highlight?
Absolut. Würde ich weiterempfehlen. Es gibt einen, in der ersten Folge gibt es einen großen Twist. So viel Spoiler muss erlaubt sein. Und wie das mit Twist so ist, der wird wahrscheinlich nicht jedem gefallen. Aber die, die ihn gut finden, finden ihn, glaube ich, richtig gut. Und das ist gerade die Pilotfolge ist absolut packend, ist super spannend erzählt und ganz, ganz clever konstruiert. Ich habe gerade schon diese Flashbacks erzählt, dass du innerhalb der Pilotfolge schon auch in die Vergangenheit gehst und bestimmte Sachen verstehst. Und die Serie hält die Balance tatsächlich zwischen Mystery, dass du wissen willst, warum verhält er sich so? Was bedeutet diese Andeutung? Und auf der anderen Seite, wo du nicht hin willst, ist natürlich Konfusion, dass du dich fragst, ja, ich verstehe es nicht, aber mich interessiert es auch einfach nicht, weil da so viele Sachen keinen Sinn ergeben. Da sind wir nicht, sondern in dem anderen, in dem guten Bereich. Und dann ist eine Sache, die wirklich ein Pluspunkt ist der Hauptdarsteller. Das ist Sterling K. Brown. Der hatte auch schon bei This Is Us mitgespielt, hat einen Emmy gewonnen, hat schon einen Golden Globe gewonnen, wird ganz sicher auch noch einen Oscar gewinnen, ist einer der meisten unterschätzten Schauspieler, zumindest in Deutschland, in den USA nicht mehr. Da ist der wirklich schon eine große Nummer. Der macht so wenig, gerade als sehr, sehr zurückgenommener, introvertierter Secret Service Agent, der wirklich nur da ist, um dem Präsident zu dienen. Aber unter der Oberfläche merkst du, wie viel da in ihm vor sich geht. Und das ist wirklich einer der besten Schauspieler der Welt. Auch wenn den vielleicht viele nicht auf dem Zettel haben, das ist echt toll, dem zuzuschauen.
Wenn ihr euch da selbst ein Bild von machen wollt, Paradise ist noch nicht alle Folgen, aber zumindest die ersten vier bei Disney Plus verfügbar.
Jetzt kommen wir zu dem Liebesdrama, das abseits der Kamera viel mehr Drama produziert hat als davor. Denn da gehen gerade die Co-Stars gerichtlich gegeneinander vor. Unter anderem gibt es eine 400 Millionen Dollar Klage. Was es damit auf sich hat, dazu vielleicht ein bisschen später. Wir sprechen erstmal inhaltlich. Es geht ja um Inhalte hier, ne? Um nur noch ein einziges Mal It Ends With Us. Ja, Melanie.
Wir sind ja kein Klatsch-Podcast, wir sind ja
Auch kein
wirklich inhaltlich
hochseriös.
interessiert.
Ja. Ganz kurz noch, nur noch ein einziges Mal startet bei Netflix ab dem 17.02. Ja, inhaltlich. Es geht um Inhalte, Melanie. Leg mal
Es geht
los.
um Inhalte. Also erstmal vorweggeschoben, dieses Buch oder beziehungsweise dieser Film, der jetzt so viel Aufsehen erregt, basiert auf einem Buch von Colleen Hoover, Bestseller-Autorin, gefeierte Bestseller-Autorin, hat dieses Buch 2016 geschrieben, also es ist auch nicht ganz neu auf den Markt gekommen und war ein weltweiter Erfolg. Also es ist in über 20 Sprachen übersetzt worden, überall Bestseller gewesen, also das hat schon Wellen geschlagen. Ist als Liebesroman damals auch vermarktet worden, das vielleicht auch schon mal vorweggeschoben. bekommen. Worum geht's? Es geht um eine junge Frau, die ihren Heimatort verlässt, weil ihre Eltern, also ihr Vater war gewalttätig, stirbt auch ganz am Anfang. Damit beginnt dieser Film. Und das will sie halt alles hinter sich lassen und hat ihre Mutter auch dafür verachtet, dass die ihren Vater nicht verlassen hat, obwohl er ihr solche Sachen angetan hat. Und trifft auf einen jungen Mann, einen Neurochirurgen, mit der er anfangs überhaupt gar keine Beziehung eingehen möchte, aber die beiden gehen letztendlich doch eine Beziehung ein. Sie hat, wie gesagt, ihren Blumenladen da eröffnet, ist eigentlich auch total happy. Und dann stellt sich raus, dass dieser Herr durchaus gewalttätig ist in der Beziehung. Sie auch schlägt und sie dann natürlich in einer ähnlichen Situation ist wie ihre Mutter. Und parallel dann auch auf eine Jugendliebe trifft, die ihr das damals schon gesagt hat, ja, wehr dich und fall da bloß nicht drauf rein. Und genau, es ist großes Drama, sehr viel Leid auch. Und ja, von allem ein bisschen was in diesem Film.
Besetzung. Also wir nähern uns jetzt langsam auch den Skandal hinter den Kulissen, aber lass uns erstmal über den Cast sprechen, die beteiligten Personen.
Ja, die beteiligten Personen sind in diesem Fall auch eigentlich nur zwei, die zu nennen sind, von denen von großer Relevanz sind. Wir haben als Regisseur, Drehbuchautor und Hauptdarsteller Justin Baldoni mit dabei, der, wie gesagt, den Herrn spielt, der gewalttätig wird gegenüber der Hauptdarstellerin. Und die ist in dem Fall Blake Lively, die viele von uns, ich eingeschlossen, natürlich auch aus Gossip Girl damals kennt, verheiratet mit Ryan Reynolds, den Deadpool. Und genau, auch das spielt bei diesem genannten Skandal eine Rolle, ja.
Und der Film war ja super erfolgreich, also lief ja auch schon im Kino, nachdem er jetzt, also bevor er jetzt auf Netflix kommt, 350 Millionen weltweit, was schon echt eine Hausnummer ist für einen relativ kleinen Film, Beziehungsdrama, und auch in Deutschland lief der gut.
Ja, der lief extrem gut. Die Kritiken waren durchwachsen damals zu seiner Zeit, aber der Film war extrem erfolgreich. Die wollten den, glaube ich, auch ein bisschen bewerben, weil parallel lief ja von Ryan Reynolds Deadpool an. Und nur noch ein einziges Mal mit Blake Lively in der Hauptrolle lief parallel. Und die haben sich, glaube ich, gewünscht, dass das Ganze so ein bisschen abgeht wie Barbenheimer.
Was war Barbenheimer? Muss ich nochmal kurz erklären.
Das war diese Kombination aus Barbie mit Margot Robbie und Oppenheimer von Chris Nolan, die parallel angelaufen sind. Das eine beschäftigte sich mit der Entstehung der Atombombe, das andere mit Barbie, also der Plastikpuppe. Komplett konträr. Ist aber parallel gestartet und hat die Leute reihenweise parallel ins Kino gezogen. Das ist abgegangen wie Schmidts Katze. Also da hat keiner mit gerechnet, dass das so in Kombi läuft. Und das haben die sich dafür jetzt, glaube ich, auch erhofft. Hat in der Form nicht funktioniert. Beide Filme waren für sich separat sehr erfolgreich, aber in der Kombination ist das jetzt nicht kein Marketing-Coup geworden.
Jetzt ist es ja so, dass der Film in meiner Wahrnehmung, nachdem er rausgekommen ist und nachdem er schon wieder aus den Kinos raus ist, noch mehr für Schlagzeilen gesorgt hat als davor. Es war vorher auch schon kontrovers. Also ich kann mich daran erinnern, dass es auch, als Blake Lively dafür PR gemacht hat, dass es auch da schon Fragen gab, ob sie dem Film gerecht wird, was ja auch ein sehr, sehr ernstes Thema behandelt mit häuslicher Gewalt.
Genau, ich möchte schauspielerisch einmal auf sie blicken und sagen, dass das richtig gut gespielt ist. Also da gibt es nichts dran auszusetzen. Das ist eine 1A-Performance, die sie da abgeliefert hat. Wirklich, wirklich gut. Die Kritik bezog sich nicht auf sie in dem Film, sondern wirklich, wie du gerade gesagt hast, schon auf die Marketingkampagne, weil dieser Film im Vorhinein von Blake Lively sehr als Liebesfilm vermarktet worden ist. Also wirklich so Flower Power, Blumenhändlerin, Liebesgeschichte. Und der Punkt mit der häuslichen Gewalt, etwas war, was sie in den Interviews versucht hat, ein bisschen zu umgehen. Während ihr Co-Star Justin Baldoni bei der Vermarktung sehr, sehr arg auf dieses Thema häusliche Gewalt gegangen ist und das in den Interviews, von denen sie wenige bis gar keine zusammengegeben haben, ja, er hat das thematisiert und Blake Lively hat es halt überhaupt nicht thematisiert. So, und das war ein großer Kritikpunkt, der da eben aufgekommen ist im Vorfeld, ja.
Wie ging es dann weiter zwischen den beiden?
Ja, also man hatte da schon das Gefühl, dass die Chemie zwischen den beiden nicht unbedingt so super ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Im Nachhinein, also nach Erscheinen dieses Films, nachdem der auch schon sehr erfolgreich war, hat Blake Lively Anklage erhoben gegenüber Justin Baldoni, ihn des Rufmordes und sexueller Belästigung am Set beschimpft, beziehungsweise eben, das ist Teil dieser Anklage gewesen, woraufhin er, das wollte er auch nicht auf sich sitzen lassen, eine 400 Millionen Dollar Klage, wie du anfangs schon angesprochen hast, gegenüber Blake Lively und ihrem Mann Ryan Reynolds erhoben hat, mit dem Vorwurf, dass die beiden Rufmord betreiben würden. Und ab da ging es natürlich hoch her. Und das ist das Einzige gefühlt, wo jetzt bei diesem Film noch drüber gesprochen wird.
Ja, das ist ein schwebendes Verfahren sozusagen. Es ist noch nicht raus, wie das ausgehen wird. Ein Aspekt, den ich total bizarr fand, dass ja dann auch Baldoni sich dem Paar vorgeworfen hat, dass er deswegen von seiner Agentur gefeuert wurde und dass er meinte, er sei irgendwie in Deadpool 3 verarscht worden als Figur.
Das stimmt. Dazu muss ich jetzt ganz ehrlich, es gibt eine Figur mit dem Namen Nicepool in diesem Film, die angeblich, also von den Charaktereigenschaften und von dem Sarkasmus, mit der, also Deadpool ist ja total ironisch von vorne bis hinten und dementsprechend auch diese Figur komplett überzogen. Und angeblich soll die angelehnt gewesen sein an Justin Baldoni, wo ich mir jetzt auch nicht sicher bin, ob das so stimmt. Ich habe Deadpool gesehen und für mich war das stimmig im Kontext dieses Films. Ich hätte jetzt nicht vermutet, dass da irgendjemand mit verarscht worden sein soll. Was aber wiederum stimmt, ist, dass er nach den Vorwürfen von Blake Lively dann von seiner Agentur gefeuert worden ist. Ja, also die haben sich dann davon distanziert, das ist wahr.
Und das ist ja auch ein großer Schritt tatsächlich. Also ohne große Agentur ist es wirklich schwierig, dann weitere Jobs zu bekommen. Bei Deadpool ist mir eingefallen, das war ja so eine Figur, ja, das war so eine Art Parodie auf so ein Pseudo-Feminist, ne? Also dieser Nicepool war ja total offen und angeblich so, wie sich auch Justin Baldoni halt gegeben haben soll. Also dass eben da so eine starke Diskrepanz gibt zwischen dem, für jemanden, der für Frauenrechte eingibt und dann eben diese Version, die Blake Lively erzählt hat von jemandem, der sie sehr, sehr schlecht behandelt hat am Set und auch belästigt hat.
Was ich merkwürdig fand, da möchte ich mir aber kein Urteil drüber erlauben, ist, dass diese Klage ja auch wirklich mit großem, großem Abstand nach Veröffentlichung des Films und nach Auswertung der Zahlen erst erfolgt ist. So nach dem Motto, wir wollen das Projekt jetzt in trockene Tücher bringen und danach entscheiden wir uns, diesen Weg zu gehen. Und dieser Shitstorm, der über sie herabgeprasselt ist während der PR-Kampagne, war da ja schon im Gang. Also das kam jetzt alles mit sehr, sehr großer Verzögerung, dass diese Klagen da wirklich erhoben worden sind.
Ja, das kann natürlich wirklich so sein, dass man dann erstmal die Kinoauswertung abwarten wollte in beiden Richtungen. Und das wäre, glaube ich, nicht das erste Mal, dass dann auch Sachen erst später ans Licht kommen, wo man sagt von wegen, ja, jetzt geht der Film vor und danach wird nochmal neu abgerechnet.
Ja, aber es ist jetzt, also Justin Baldoni, man muss da jetzt mit Vorsicht sagen, je nachdem, wann ihr uns gerade hört, die Newslage zu diesem Thema verändert sich täglich.
Stündlich.
Stündlich gefühlt. Also er hat jetzt gerade eine Webseite veröffentlicht, in der sämtliche Dokumente rund um dieses ganze Geschehen ist wirklich eingesehen werden können, wo auch die Chatverläufe oder die SMS-Verläufe in dem Fall mit Ryan Reynolds und Blake Lively irgendwie gesehen werden können. Also es verändert sich durchgehend und ja, es gibt immer wieder neue News zu diesem Thema.
Was ich ja auch interessant war, es gab ja auch Outtakes beziehungsweise Szenen aus dem Film, romantische Szenen zwischen den beiden wurden von Baldoni veröffentlicht, ungeschnitten, um zu zeigen, das war alles ganz harmlos und hat sich anders dargestellt, als es von Blake Lively behauptet wurde. Also eine sehr, sehr komplexe, komplizierte Lage tatsächlich zwischen den beiden.
Ja, und was da letztendlich wirklich passiert ist, werden wahrscheinlich nur die beiden selber, beziehungsweise vielleicht auch die Leute am Set in irgendeiner Art und Weise beurteilen können. Ich bin gespannt, was die Gerichte da sagen, aber wenn wir jetzt auf den Film blicken, finde ich es insofern schade, als dass das natürlich das Bild, was man von diesem Film hat, jetzt durchgehend beeinflusst. Ich habe den jetzt zum ersten Mal gesehen und ich habe die ganze Zeit im Hinterkopf, inwieweit die Chemie von den beiden möglicherweise schon getrübt wurde von den Geschehnissen da am Set. Wenn ich das nicht gewusst hätte, wäre mir das nicht aufgefallen. Und ich finde, man merkt es eigentlich auch nicht. Ich finde, die harmonieren durchaus in diesem Film. War ich überrascht. Und was mich auch traurig macht, ist, dass das jetzt, also Colleen Hoover, die Autorin, die natürlich auch in irgendeiner Form sicher stolz gewesen ist, dass ihr Film jetzt verfilmt wurde, auch mit namhaften Stars und glücklich über dieses Erscheinen im Kino war. Und dass jetzt so ihr Werk, was auch ein sehr persönliches war, dieses Buch basiert auf irgendwie Kindheitserinnerungen, die sie hatte, lag ihr sehr am Herzen, jetzt getrübt wird von dieser Schlammschlacht, die da gerade abgeht.
Wenn man jetzt diese ganze Schlammschlacht, wie du es gerade genannt hast, mal ausblendet, wie gut ist denn der Film? Ist der gelungen? Hat er dir gefallen?
Ja, er hat mir gefallen. Ich muss dazu sagen, dass ich jetzt, wie gesagt, voreingenommen war. Ich wusste, dass das Thema häusliche Gewalt in irgendeiner Form eine Rolle spielt, während das Buch ja auch schon als Liebesroman in irgendeiner Form dargestellt wurde. Und das Ganze ist jetzt in erster Linie auch eine Love Story, zum einen zwischen diesen beiden Hauptcharakteren, aber auch zum anderen zwischen Blake Lively und ihrem Love Interest aus der Vergangenheit. Da wird nämlich ihre Jugendliebe thematisiert, die jetzt auch in der Gegenwart wieder auftritt. Also wir haben das Ganze auf zwei Zeitebenen erzählt. Einmal die jugendliche Hauptdarstellerin und jetzt Blake Lively. Das switcht immer so ein bisschen her, dadurch bekommt das eine große Tiefe. Ich fand aber, was mich am Ende, und das ist dann natürlich die Geschichte, also auch das Buch, ein bisschen gestört hat, ist, dass der Film sich das doch recht leicht macht mit einer Lösung am Ende, wie aus dem Ganzen rausgegangen wird. Und auch ihre Fallhöhe ist da nicht so hoch, wie ich es vermutet hätte am Anfang. Da macht er sich das sehr leicht. Aber ich muss sagen, von der schauspielerischen Performance ist das super. Die harmonieren überraschenderweise tatsächlich sehr gut, was ich auch nicht gedacht hätte. Also im Großen und Ganzen hat mir der Film gefallen. Ja, ich kann nicht so viel Schlechtes, bis auf das, was ich gerade gesagt habe, darüber sagen.
Wenn ihr euch selbst ein Urteil bilden wollt, dann schaut bei Netflix ab dem 17.02. rein. Dann startet nämlich nur noch ein einziges Mal.
Das folgende Thema hat mich inhaltlich sehr, sehr böse gemacht. Das habe ich mich ja auch schon anfangs gesagt. Also es hat mich wirklich getriggert, der Inhalt dieser Serie. Wir sprechen jetzt über Apple Cider Vinegar. Ab dem 6.2. bei Netflix verfügbar. Und Micha, ich glaube, wenn du jetzt einmal erzählst, um was das Ganze geht, wird auch wahrscheinlich sehr, sehr deutlich, warum mich das getriggert hat. Ich glaube, das kann der ein oder andere da draußen nachvollziehen.
Ja, das kann ich wiederum nachvollziehen. Die Serie spielt in Australien. Es geht um Belle, eine junge Frau, die sich zu so einer Art Wellness-Guru entwickelt im Internet. Also nutzt ihre Plattform, um mit alternativen Ansätzen Menschen zu helfen bei der Bekämpfung von schweren Krankheiten. Das ist zumindest das Ziel. Und sie wirkt deshalb so besonders authentisch, weil Belle ja selbst einen Gehirntumor hat. Und so baut sie ein lukratives Medienunternehmen auf, was ihre Millionen Follower und Kundinnen, zahlenden Kundinnen nicht ahnen ist, dass Bill ihre Krebserkrankung nur erfunden hat.
Was ich mich jetzt gefragt habe, ist, das ist ja eine Betrügerin, die mit Leben von Menschen spielt, wenn sie da nämlich Sachen erfindet, die in der Form gar nicht existieren. Wie wird die jetzt dargestellt? Wird das, also es ist ja ein schmaler Grat, ne? Auf der einen Seite hast du die als Hauptfigur, auf der anderen Seite musst du ja aufpassen, dass sie nicht heroisiert wird in dem, was du erzählst. Wie ist das aufgegriffen worden? Wie wird die dargestellt?
Das ist eine gute Frage und da muss ich so ein bisschen zögern, weil ich nicht zu viel verraten will. Also das ist ja durch nichts zu entschuldigen, aber vielleicht durch einiges zu erklären, zumindest so ein Verhalten. Und da unternimmt die Serie auch Anstrengungen, tatsächlich dort bestimmte Beweggründe, Motive zu erklären. Und die Serie verliert auch keine Zeit. Also du wirst in den ersten 2 Minuten auch gleich in diese Geschichte reingeworfen. Du erlebst praktisch im Schnelldurchlauf diesen Aufstieg, diesen Mega-Aufstieg und den Fall gleichzeitig und bist dann am Anfang der Serie schon im Krisenmodus. Also wie kann sie das kommunikativ jetzt irgendwie einfangen? Was kann sie machen, um ihren Namen reinzuwaschen? Und dann erfährt man nach und nach auf verschiedenen Zeitebenen, wie es dazu kam.
Das basiert auf realen Begebenheiten, wenn mich nicht alles täuscht. Haben die das irgendwie noch ein bisschen für die Story versucht, runder zu machen? Weil ich meine, das Leben schreibt ja keine Drehbücher in der Form. Ist das überspitzt?
Das Leben schreibt keine Drehbücher. Das ist schön. Das sollten wir auf eine Kaffeetasse drucken.
Ist das überspitzt oder ist das wirklich so sehr nah angelehnt an die Realität?
Da muss ich zugeben, ich habe den Fall damals nicht mitbekommen. Also es ist ja auch irgendwie auch stellvertretend, weil man sich auch vorstellt, man hat ja von mehreren solchen ähnlichen Fällen gehört, wo Leute Geschichten erfinden, sei es nun als Buchautoren oder eben als Influencer, um sich nochmal spannender zu machen und auch Leute auszunutzen. Es gab den echten Fall von Belle Gibson, einer Australierin, die ist jetzt Mitte 30 ungefähr und das war so ungefähr vor 10 Jahren. Und was mich total überrascht hat an der Serie ist, dass das auch die echten Namen sind. Also sowohl von ihr als auch von Mitstreiterinnen, von Leuten, die ihr auf die Schliche kommen. Es gibt dann auch in der Serie eine andere Influencerin mit einem ähnlichen Schicksal, die allerdings tatsächlich an Krebs leidet oder litt oder Tumore hatte, die auch versucht halt, ihre Position zu nutzen, um andere zu erreichen und auch da alternative Medizin oder Ernährungstipps gibt, was auch gefährlich ist. Aber inwieweit das jetzt ausgeschmückt wurde, kann ich dir tatsächlich nicht genau sagen. Aber die Namen sind alle verbrieft. Und das ist ja auch immer so eine rechtlich sehr heikle Sache, wenn so eine Serie rauskommt, ob du dann mit Klagen rechnen musst.
Das ist eine australische Produktion, du hast es gerade schon angesprochen. Wer ist denn alles mit dabei? Sind das jetzt auch australische Darsteller?
Das sind hauptsächlich australische Darsteller, wobei die Hauptrolle an eine US-Amerikanerin vergeben wurde. Das ist Caitlin Dever, die man vielleicht kennt. Aus den letzten Jahren war sie schon so ein Up-and-Coming-Star, würde ich sagen. Bei Booksmart ist sie, so einer US-Komödie ist sie bekannt geworden. Bei Dopesick hatte sie mitgespielt. Und das ist schon ein Gesicht, das man erkennen könnte tatsächlich. Die restlichen Darsteller sind australische Darsteller, von denen ich mal behaupten würde, dass die jetzt nicht wirklich so bekannt sind.
Ist das denn als Drama angelegt? Weil das ist ja so ein bisschen, oder wie muss man sich das genremäßig vorstellen? Weil das ist ja schon irgendwie auch Krimi in irgendeiner Form. Aber wenn Sie das jetzt biografisch aufziehen, vermute ich mal, dass es eher in Richtung Drama gehen wird.
Es ist ein Drama. Es hat manchmal auch so schwarzhumorige Momente, weil ein Stilmittel zum Beispiel ist, dass Figuren und nicht nur die Hauptfigur, also nicht nur Belle, teilweise auch direkt in die Kamera spricht. Und das immer so bricht manchmal.
Die vierte Wand.
Kurz, die vierte Wand wird gebrochen, genau. Und dann halt auch manchmal so kommentiert. Es hat ja auch in den letzten Jahren gerade so zugenommen, so als Stilmittel zu sagen, okay, man gibt jetzt einen Kommentar zur Szene ab. Auch zum Beispiel ganz am Anfang, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, inwieweit es jetzt verbrieft ist oder historisch belegt ist, dass sie dann auch sagt, alles, was wir jetzt hier sehen, ist wahr, aber es basiert halt auf dieser Lüge. Und die echte Belle wurde auch nicht finanziell irgendwie kompensiert dafür. Also die verdient jetzt da nicht mit, was ja auch immer so eine Grundsatzfrage ist, wenn du solche
Stimmt.
Geschichten erzählst von Betrügerinnen. Übrigens, Betrügerinnen. Wir können einen neuen Trend ausrufen, ne? Also diese Serien über gerade über weibliche Betrüger hatten wir zuletzt auch gehabt, ne? Mit das war mit Dropout, Amanda Seyfried.
Amanda Seyfried, ja, genau.
Als Silicon Valley Betrügerin. Dann hatten wir dieses Inventing Anna.
Ja, über die Hochstaplerin.
Hochstaplerin in der High Society. Und jetzt Apple Cider Vinegar geht auch in diese Richtung. Ja, also insofern, ja, Drama, aber halt dann auch immer wieder gucken, wo gibt es auch Momente, wo man das auch so ein bisschen leichter erzählen kann.
Ja, ich finde es spannend, weil bei so einer Hochstaplerin, also ich wollte gerade sagen, Männer sind eher brutal unterwegs und Frauen machen das dann auf so smartere Art und Weise, aber das ist ja jetzt hier auch echt Massenmord, was sie dann da macht, ne? Also das ist schon, boah, also da fehlen einem dann auch so ein bisschen die Worte.
Ja, und es ist nicht immer nur so unpersönlich. Du könntest ja vielleicht noch, wenn du versuchen würdest, irgendwo eine Entschuldigung oder eine Erklärung zu finden, zu sagen, ja, sie postet halt und hat dann nicht den direkten Kontakt zu den Menschen. Sie ist auch im Umgang mit anderen Menschen manipulierend. Also weiß genau, auch wenn sie kann total switchen zwischen Rollen, die sie einnimmt, um zu sagen, ich möchte das erreichen, was ich mir vorgenommen habe. Und da tun sich dann wirklich Abgründe auf bei ihr.
Wie hat dir das Ganze denn gefallen von der Umsetzung her? Ich frage jetzt nicht, wie dir der Inhalt generell gefällt, weil ich, wie gesagt, ich stehe dem so ein bisschen kritisch gegenüber. Aber was würdest du denn sagen? Ist das eine gute Serie?
Ja, also ich fand das Thema total spannend, muss ich sagen. Und es hat auch so ein bisschen was von Social Network, weil du natürlich auch mit dieser Internetgeschichte zu tun hast, wie Leute Social Media nutzen und wie sie sich auch Feinde macht, um an ihr Ziel zu kommen. Sie ist nicht rundum gelungen, finde ich. Also es ist jetzt kein Überflieger, aber es hat total spannende Momente. Was es mir so ein bisschen schwer gemacht hat, da reinzukommen, ist, dass du ganz viele Zeitsprünge hast. Dass du nicht nur auf zwei Zeitebenen hast, sondern hast ganz oft Momente, wo nochmal neu angesetzt wird. Dann wird die Vorgeschichte vor 10 Jahren erzählt, dann 5 Jahre, dann sind wir wieder bei 8 Jahren. Das macht es ein bisschen schwer oder hat es mir schwerer gemacht, wirklich so nah am Thema zu bleiben. Weil ich immer gedacht habe, von wegen, ja, okay, warum bleiben wir jetzt nicht in dem Bereich? Und das wurde dadurch ein bisschen unübersichtlich für mich. Aber es hat natürlich trotzdem diesen Reiz zu sagen, was du eingangs gefragt hast, von wegen, du kannst natürlich so eine Geschichte erzählen und kannst sie als das pure Böse darstellen. Aber dann brauchst du eigentlich auch keine Serie machen. Es geht ja gerade um die Zwischentöne. Was bringt einen Menschen dazu, sowas zu tun? Eine Geschichte zu erfinden, von dem man wissen muss, sie kommt früher oder später raus. Ist es nur Geld? Geht es um Bestätigung? geht es um Bewunderung. Also das ist ja auch eine Sache bei Social Media, dass du natürlich diese absolute, sofortige Bestätigung bekommst von Leuten, die deine Beiträge liken, die dir sagen, du bist so stark und kommst da durch. Aber es bleibt natürlich abgrundtief böse, wenn du Leuten sagst, du kannst den Krebs mit irgendwelchen Drinks und nur mit Ernährung besiegen.
Apple Cider Vinegar ist ab sofort bei Netflix verfügbar. Das war's. Wir sind durch mit der aktuellen Folge von All You Can Stream. Micha, weißt du, wenn ich dich jetzt fragen würde, wenn du jetzt so drei Wörter hättest, um diese Folge zu beschreiben, was würdest du sagen?
Drei Wörter. Um die Sendung zu beschreiben oder die Inhalte? Das ist ja nochmal unterschiedlich.
Jetzt muss ich selber überlegen, wo da der Unterschied ist. Nee, dann also, mach mal die Sendung.
Also ein Wort wäre auf alle Fälle wendungsreich.
Gekauft,
dann,
ja.
Ja. Spannend. Und ärgerlich.
Ärgerlich?
Nee, ärgerlich, nee, es ist das Falsche. Nee, ich bleib bei zwei.
Okay. Genau, ja, also ich habe es eingangs nicht erwähnt, aber wenn ihr uns treu zuhört, wisst ihr es wahrscheinlich auch. Wir erscheinen immer am 1. und am 3. Freitags des Monats, dementsprechend jetzt wieder in 2 Wochen, mit frischen Streaming-Tipps rund um Netflix, Disney+, Prime Video und Co. Wir haben von allen meistens was dabei und ja, wir freuen uns, wenn ihr wieder zuhört. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.